Hallo meine Lieben, ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge zum Schülerparlaments-Podcast. Mein Name ist Lennart und unser Gast heute ist Matthias Berwolf.
Schönen guten Tag, hallo.
Er ist Oberbürgermeisterkandidat für Die Linken. Zu Beginn würde ich gerne fragen, wieso Ihre politische Karriere aussah, wie Sie angefangen haben und vor allen Dingen wo?
Wo? Auf der Straße habe ich angefangen. So um das Jahr 2000, 1999. Also es gibt 1999 ist ein ganz wichtiges Jahr für mich und vielleicht auch für viele andere Menschen, insbesondere in Ostdeutschland. Da hat Deutschland zum ersten Mal wieder an einem Krieg aktiv teilgenommen, damals gegen Jugoslawien. Und das war im März 1999 und das waren so die ersten Demos, bei denen ich war. Und damals war ich schon für den Frieden und fand Friedenspolitik ganz wichtig und zentral, auch wenn die eben nicht immer so bestimmt ist. Ja, und dann hat sich das über verschiedene andere Momente, ob das der Irakkrieg ist oder ob das Antifa-Geschichten waren, so entwickelt, dass ich bei der damaligen PDS gelandet bin. Bin dann auch in jungen Jahren noch als Schüler in die PDS eingetreten und wurde mit 18 Jahren damals, 2004, zum jüngsten Landtagsabgeordneten in Thüringen gewählt und saß dann 10 Jahre lang im Landtag. Hab dann nach 10 Jahren im Landtag, in der Zeit habe ich Sozialpolitik gemacht, also Kinder, Jugendliche, Alter, Armut, Gesundheit, Pflege, was sozusagen dazugehört mit ganz vielen wichtigen Eckpunkten. Dann nach 10 Jahren im Landtag gesagt, mir reicht's jetzt. Ich finde es sowieso immer schwierig, wenn Leute ewig in solchen Positionen sitzen, ob sie nur 18 Jahre OB sind oder 30 Jahre Landtagsabgeordneter oder 40 Jahre im Bundestag. Das ist immer schwierig. Ich finde, es muss da eine Begrenzung geben und habe dann gesagt, nach 10 Jahren im Landtag, ich kandidiere nicht nochmal, sondern ich gehe an die Fachhochschule, studiere und habe auch sehr bewusst mich für ein Studienfach, für eine Studienrichtung entschieden, habe die ausgewählt und zwar Stadt- und Raumplanung. Und habe dann bis 2021 Stadt- und Raumplanung studiert, habe dann Masterabschluss gemacht und vorher noch einen Bachelor und bin dann seit 1. März 2021, ich habe jetzt Halbzeit, zum Dezernenten für Bau und Verkehr gewählt worden.
Gab es eine Person, die Sie besonders inspiriert hat, in die Politik zu gehen und auch weiter Politik zu machen?
Naja, es gibt ganz viele Figuren, mit denen man sich so auseinandersetzt, die da einen Beitrag leisten. Ob das Nelson Mandela und Che Guevara sind oder ob das die großen Philosophen sind oder auch ganz persönliche Begegnungen. Also es gibt vielfältige Leute, nicht eine einzige oder so. Das wäre schwierig. Okay. Dann würde ich auch vielen Unrecht tun.
Okay, danke schön. Dann würde ich auch gleich weitermachen mit dem Fraktionsprogramm für die Stadt Erfurt. Ich habe 4, 5 konkrete Themen rausgesucht, die ich finde oder wie wir fanden, passend zur Jugendpolitik. Zum einen wäre das Erfurt Stadt für alle Kinder, Jugend und Familie, also als Familienpolitik. Dann Bildung und Schule, sehr wichtig, gerade vor allen Dingen für uns als Schülerparlament. Umwelt und Naturschutz, Stadt des Friedens. Das fand ich persönlich sehr interessant. Mit welchem Thema wollen wir denn anfangen?
Das könnt ihr aussuchen, ich bin da ganz offen.
Okay.
Wir können es ja von oben nach unten uns durcharbeiten.
Gut, dann würde ich anfangen mit Erfurt Stadt für alle Kinder, Jugend und Familienpolitik. Wollen Sie kurz das Wahlprogramm erläutern?
Wir brauchen in Erfurt einen anderen Ansatz, glaube ich, in der Familienpolitik oder die Ansätze, die wir haben, müssen wir auch noch weiter stärken und das auch verbinden mit wichtigen Zukunftsfragen, was sozusagen die Art und Weise angeht, wie Verwaltung arbeitet. Konkret heißt das, erstens, ich möchte ab dem 01.01.2025 einen kostenlosen Nahverkehr für alle Schülerinnen und Schüler. Mobilität ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für Teilhabe, um Angebote, Schulen, Jugendhäuser und so weiter und so fort, die Freizeiteinrichtungen und so weiter zu erreichen. Und wir alle müssen mobil sein. Und wenn man Kindern und Jugendlichen ein Deutschlandticket in die Hand drückt, haben sie eine unglaubliche Freiheit und Mobilität. Und heute haben wir den absurden Zustand, dass wir eine Reihe von Schülerinnen und Schülern haben, die wohnen im Einzugsgebiet ihrer Schule. Es gibt Kinder und Jugendliche, die wohnen außerhalb. Dann wird im Bildungsamt immer gemessen, wie weit ist der Schulweg und so weiter und so fort. Das kostet einen Haufen Bürokratie, schafft so viele Ungerechtigkeiten, wo ich sage, dann lass uns das doch vereinfachen und einfach allen Schülerinnen und Schülern ein Deutschlandticket geben. Und da hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die zweite Sache wäre, das meine ich auch mit Verwaltung modernisieren, digitalisieren, da sind wir ja meilenweit davon entfernt. Der Oberbürgermeister hat neulich den neuen Familienpass vorgestellt. Ne? Das ist ein Heftchen, was alle Familien bekommen in Erfurt, wo sie dann verbilligt oder günstig oder ganz sogar kostenlos in verschiedene Einrichtungen gehen können oder Angebote nutzen können. Ne? Das ist eine gute Sache. Im Jahre 2024 könnte man auch auf den Gedanken kommen zu sagen, alle Erfurter bekommen einen digitalen Pass, eine Erfurt-Card, die bekommt jeder Einwohner dieser Stadt. Und mit dieser Karte kann man sämtliche Verwaltungsleistungen beantragen, verarbeiten und eben auch die Leistungen des Familienpasses da draufstellen. Heute kann jedes Festival, was auf der grünen Wiese stattfindet, Tickets mit QR-Codes und online und so weiter herstellen und dann mit Scannern abscannen. Nur in Erfurt kriegen wir sowas nicht hin. Das ist doch absurd. Ne? So, und da könnte man richtig viel Geld sparen und man könnte das Leben aber gleichzeitig viel, viel einfacher machen. Und, das ist jetzt der dritte Punkt, man könnte da natürlich auch eine ganze Reihe mehr Angebote mit etablieren. Also zum Beispiel frage ich mich, warum wir nicht in unsere Museen alle Erfurter prinzipiell kostenlos reinlassen. Also ist ja nicht so, dass unsere Museen in Größenordnung überrannt würden. Und die Stadt Leipzig hat uns das zum Beispiel vorgemacht. Die haben das jetzt eingeführt, dass in alle Dauerausstellungen in den Museen die Leipziger kostenlos reinkommen. Ne? So, und die Gäste müssen halt Eintritt bezahlen, ist in Ordnung. Aber das wäre doch eine Maßnahme, wie man auch Angebote für Familie schafft.
Also welche konkreten Maßnahmen sollen denn ergriffen werden, um sicherzustellen, dass finanzielle Ressourcen für die Jugendhilfe effektiv genutzt werden?
Für welche Jugendhilfe?
Also für Jugendclubs und auch, ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Vielleicht Jugendverbandsarbeit oder
ja.
So. Ne? Also die Mittel werden ja effektiv genutzt, es ist halt nur zu wenig. Das ist so die Frage, wie man da dahin kommt. Und dann haben wir ja, Jugendhilfe ist ein breites Feld. Da sind ja die Hilfen zur Erziehung. Also was passiert mit Kindern in Familien, wo es schwierig ist. Ne? Das ist nicht so im Fokus der Öffentlichkeit. Dann haben wir die Kindergärten, die gehören ja auch mit zum Jugendamt und zur Jugendhilfe. Dann haben wir die Jugendverbandsarbeit. Und ich glaube, da kann man schon das ein oder andere umschichten. Das, was immer so schwierig ist, ist, dass immer erzählt wird oder gesagt wird, sozusagen es gibt freiwillige und Pflichtaufgaben und die Jugendhäuser, Jugendverbandsarbeit, das sind freiwillige Aufgaben. Und wenn es immer spitz auf Knopf kommt, dann müssen wir die immer kürzen. Das finde ich sehr, sehr schade und sehr, sehr schwierig. Und ich teile diese Auffassung nicht, sondern denke, dass gerade für diese Angebote eigentlich immer Geld da sein muss. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch nochmal angucken, wo wir im System der Jugendhilfe bei den vielen Leistungen, die wir so einkaufen, das alles immer so notwendig ist. Ne? Da würde ich eher einen Fokus drauf legen, das nochmal kritisch zu hinterfragen, weil die offenen Angebote der Jugendhilfe, die sind ja genau für die Jugendlichen da, die es ohnehin schwer haben, wo sie kein Elternumfeld haben, mit denen zum Fußball, zum Verein, was weiß ich nicht, wo geht, sondern die eben auf so niedrigschwellige Angebote auch angewiesen sind. Und die sind aus meiner Sicht, sind das Pflichtleistungen, weil wenn wir daran kürzen und die Leute, die dort arbeiten in der Jugendhilfe, das sind ja auch alles prekäre Arbeitsverhältnisse. Die Ausnahme ist ja, dass jemand eine Vollzeitstelle hat, ne? Sondern die sitzen alle auf Teilzeitstellen, da teilen sich die Kollegen drei Stellen. Das ist alles schwierig und da würde ich gar nicht großartig drauf warum, im Gegenteil, das Wort werden.
Also wenn Sie jetzt sagen, dass man da mehr Geld investieren soll, an welcher Stelle würden Sie dann da kürzen?
Ja, man kann ja auch versuchen, mehr Geld einzunehmen. Und man kann ja auch überlegen, ob man an anderer Stelle so viel Geld ausgibt. Ne? Mhm. Das ist ja durchaus möglich. Ob man unbedingt eine neue Feuerwehr für 60 Millionen, 70 Millionen in die Landschaft stellt, kann man Fragezeichen. Ne? So. Man für jede Schule, die man baut, einen großen städtebaulichen oder hochbaulichen Wettbewerb zur Sicherung einer architektonischen Qualität machen muss, der dann am Ende auch entsprechend teuer ist, auch da kann man ein Fragezeichen. Und dann ist immer, ich meine, es wird nie der Zustand da sein, dass alle hochgradig zufrieden sind, sondern egal wie man fragt, möchte mehr Geld haben. Ne? So, und die Frage ist halt, wo setzt man so die Prioritäten? Und da ich ja einer von Linken bin, ist mir soziale Gerechtigkeit und die Teilhabechance von vor allem den Kindern und Jugendlichen, denen es eben nicht so gut geht, ganz, ganz wichtig.
Die Erfurter Schulen befinden sich ja in teilweise maroden Zuständen. Zum Beispiel ist mir bekannt, dass vor einigen Jahren sogar noch an der Friedrich-Ebert-Schule am Langen Graben, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dass da tatsächlich der Physikraum, also über dem Musikraum, der Physikraum runterkam. Wie sieht das so aus mit der Schulsanierung?
Also seit 3 Jahren bin ich jetzt Baudezernent und bei mir in meinem Dezernat liegt das ganze Thema Schulbau. Und wenn man sich anguckt, von wo wir gekommen sind, dann bin ich richtig stolz darauf, was das Amt für Gebäudemanagement auch in Zusammenarbeit mit vielen anderen Ämtern dieser Stadt auf die Reihe bekommen hat. Seit 3 Jahren wird richtig, ordentlich, massiv in Schulbau investiert. Ich kann selbstverständlich nicht die Probleme auflösen, die 30 Jahre vor mir entstanden sind. Das kann ich nicht in 3 Jahren. Ich kann ja auch nicht zaubern. Ne? So. Aber wir haben uns hingesetzt und haben mit allen Ämtern, dem Stadtrat, den Schulelternvertretern einen Schulsanierungsplan gemacht und wir arbeiten ihn stringent ab. Und meine Aufgabe als Oberbürgermeister würde doch darin bestehen, das abzusichern und das zu verstärken. Das bedeutet, dafür zu sorgen, dass im Haushalt entsprechend viele Gelder auch dafür drin sind. Das würde auch bedeuten, zu sagen, dass andere Projekte eben nicht kommen. Das gehört auch mit zur Wahrheit. Also gestern Abend war eine große Diskussion mit dem Tourismusverband. Ach, wir brauchen ein neues Welterbezentrum, jetzt wo wir Welterbe sind, wo wir das Ganze nochmal irgendwie darstellen. Das wäre doch schön, wenn wir das hinterm Brathaus auf dem Parkplatz bauen und so weiter und so fort. Und da sage ich, nein, das wäre schön, ja. Aber die Schulen müssen die Priorität Nummer 1 sein. So, und das heißt, wir sagen jetzt auch mal an vielen Stellen nein, damit wir das einfach auch mal einhalten können, was jahrelang versprochen wurde, nämlich der Oberbürgermeister ist rumgerannt und hat gesagt, nach der Buga machen wir das, nach der Buga machen wir jenes. So, die Leute haben sich das gemerkt und stehen jetzt bei mir auf der Matte und sagen, ach, der Oberbürgermeister hat aber versprochen. So, und deshalb bin ich dafür, dass man ehrlich ist und sagt, nein, wir können nicht alles gleichzeitig machen und Priorität müssen die Schulen haben. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Schulen im Rahmen des Digitalpakts, die wir digitalisieren. Wir haben eine ganze Reihe Schulen, die wir generalsanieren. Wir haben Schulen, die wir neu bauen. Wir brauchen Ausweichquartiere, daran arbeiten wir gerade. Das sind aber alles Projekte, die eine Laufzeit von 5, 6, 8, 10 Jahren haben. Und darauf muss ich eine Verwaltung einstellen. Noch dazu, wo ich ja auch einen riesengroßen Personalmangel in den einzelnen Ämtern habe. Also das vergessen die Leute immer oder man will es nicht so richtig wahrhaben. Der Oberbürgermeister redet dann auch so drumherum. Mir fehlen ganz knallhart Architekten, mir fehlen Elektrofachplaner, mir fehlen richtig viele Ingenieure. So, und nur von Wünsch dir was, kann ich eine Schule nicht bauen. Und der Ingenieur, der halt an der Schule sitzt, der kann halt dann eben leider nicht noch ein Museum neu gestalten oder irgendwas. Ne? So, das ist dann halt der Preis dafür. Aber ich finde, unsere Bildungsinfrastruktur hat es verdient, unsere Schülerinnen und Schüler haben es verdient, unsere Lehrerinnen und Lehrer haben es verdient. Und die Herausforderungen im Bildungsbereich, die sind doch riesig. Ne? So, ich war am Montag in der Astrid-Lindgren-Schule oben am Drosselberg in Melchendorf. Da ist eine Stromleitung, Niederspannungshauptverteilung aus der Zeit, als die Schule gebaut wurde, aus Alu. Wenn die im Polylux anschließen und auch einen Fernseher, da bricht der ganze Stromkreis zusammen. Die haben Schultheateraufführungen, die fallen aus mitten in der Vorstellung, weil das Stromnetz zusammenbricht. So, da brauche ich doch nicht mit Digitalisierung um die Ecke kommen. Ne? So, und da sieht man, wo die Probleme liegen. Und das muss man halt auch sagen, in 18 Jahren hat der OB nicht sonderlich viel dafür übrig gehabt. Da war halt eine Buga wichtiger und dann wollte er, nachdem die erste Buga da war, wollte er gleich die zweite Buga. Das kann man alles machen, dann kann man aber eben zum Beispiel Schulsanierung nicht durchziehen. So, und ich wäre dafür zu sagen, nein, Priorität sind die Schulen. Schluss, aus.
Also würden Sie dann auch sagen, die nächste Buga, die jetzt geplant werden soll, für die nächsten Jahre eher nicht? Dafür das Geld dann in die Schulen stecken und in die Kindergärten.
Ja, bei der nächsten Buga, die geplant wird, muss man gucken, was das soll. Also mein Problem bei den Schulen ist zum einen Geld und zum anderen ist es Personal. Wenn die Buga an den Erfurter Seen stattfindet, dann ist ja die Belastung zum Beispiel für das Gebäudeamt, für das Hochbauamt, die ja Gebäude bauen, wahrscheinlich relativ gering. Ne? So anders als bei der Buga 2021. Der Petersberg, Kommandantengarten, Garnisonslazarett, das waren alles Projekte, die sozusagen das Gebäudeamt stemmen musste und die da viele Kapazitäten geplant und verbraucht haben oder belegt haben. Und bei der Buga mit den Erfurter Seen ist es noch so weit weg. Da ist die Frage tatsächlich, erstmal eine Konzeption zu haben, was könnte das sein? Dann ist der Zeitraum relativ groß und man macht es auch mit Partnern. Also das ist sowas, wo ich denke, ja, also wenn das nicht so ein riesengroßes Ding wird wie die Buga 21, die ja mitten in der Stadt stattgefunden hat, ne, dann ist es vielleicht was, worüber man reden kann, wenn man da ein paar Synergieeffekte auch mit anderen Themen hinbekommt. Aber es darf nicht wieder so sein, dass die Buga die Stadtverwaltung und die Stadtgesellschaft über 4, 5 Jahre nahezu lahmlegt, weil sich alle nur noch darauf konzentrieren, weil wir auch ein ganz schlechtes Prozessmanagement hatten. Ne? Also jetzt wurde zwischen Beschluss und Buga-Eröffnung waren reichlich 12 Jahre und man hat halt erst in den letzten 4 Jahren angefangen, richtig zu arbeiten.
Nochmal zu den Schulen. Es gibt relativ wenig Schulplätze im Vergleich zu den Kindern und Jugendlichen, die jetzt Schulen besuchen sollen. Und dadurch, dass wir momentan auch wieder in Kriegszeiten leben, Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, Menschen, die eine sichere Unterkunft suchen und auch Bildung, die Menschen, die dann nach Thüringen kommen, nach Erfurt. Wie ist das Thema mit Integration und Inklusion? Wie soll das dann gewährleistet werden in den nächsten Jahren, wenn eben die Schulen renoviert werden und saniert werden?
Das habe ich ja versucht, eben schon mal anzusprechen. Wir müssen beides tun. Wir müssen sowohl Schulen sanieren als auch Neubau. So, damit ich Schulen sanieren kann, brauche ich erstmal ein Ausweichquartier, damit ich die Schulen da irgendwo reinstecken kann. Also ich kann weder die kooperative Gesamtschule am Schwemmbach, noch die EGS, noch das Heinrich-Mann-Gymnasium, noch irgendeines der anderen großen Schulen im laufenden Betrieb sanieren. Das funktioniert nicht, das macht keiner mit, das will auch keiner, da kommt man auch nicht zum Arbeiten. Das heißt, die müssen raus. Wir brauchen 2 oder 3 Jahre Baufreiheit in den Häusern und dann können wir da durchgehen und nach 3 Jahren ziehen die wieder zurück und dann ist gut. So, aber dafür brauche ich Ausweichquartiere und zwar riesengroße, wo genau diese Schulen auch reinpassen. Das muss man als allererstes schaffen. So, dann ist es so, wenn wir eine Schule sanieren oder ganz und gar neu bauen, dann ist die natürlich barrierefrei. Ne? So, das ist heute in vielen Schulen schon der Fall. Das ist noch nicht überall der Fall, das ist uns bewusst, aber wir werden jetzt auch nicht durch die Gegend gehen können. Wir haben 68 Schulgebäude, dass wir jedes einzelne Haus barrierefrei herstellen. Das überfordert die Verwaltung, was den planerischen Aufwand angeht, Umsetzen angeht. Aber wenn wir eine Generalsanierung machen, wie jetzt zum Beispiel am Muldenweg, wo die Grundschule 3 reinkommt, die wird natürlich barrierefrei hergestellt. Ne? Da kommt ein Fahrstuhl rein, da kommen ordentlich die Rampen überall hin, sodass die Räume und das Schulgebäude insgesamt eben barrierefrei sind, dass wir das Zwei-Sinne-Prinzip auch wahr. Und das sind halt wichtige Aspekte, die wir heute schon in vielen Schulen haben, noch nicht in allen, selbstredend, aber was wir sozusagen standardmäßig am Schirm haben. Es gibt ja einen Grund, warum ich OB werden möchte. Ne? Und einer ist zum Beispiel die ständige oder dieses Zögern des jetzigen OBs. Ne? Also wir müssen im Erfurter Westraum nochmal eine große Schule bauen. Das ist irgendwo in der Gegend Nordhäuser Straße, Bindeslebener Straße, so was so hinterm Dom, hinterm Gutenberg-Gymnasium ist. Ne? So. Und da gibt es die sogenannte Hamsterschule. Ne? So. Und seit 2 Jahren kämpfe ich darum, mit den Umweltleuten und so weiter und so fort, dass wir Wege finden, wie wir da eine Schule hinbekommen und den Hamster retten. So. Und dann sagt der Oberbürgermeister zwischen Weihnachten und Silvester über die Zeitung, übrigens die Pläne für die Hamsterschule, die kommen jetzt in die Schublade. Er hat mal gerechnet, das ist ganz schön teuer. Ja, so löse ich keine Probleme. Ne? So. Schulcampus Greifswalder Straße. Ne? So. Das hat ewig gedauert, ehe da die Zuständigen mit irgendwelchen Investoren verhandelt haben. In der Zeit hätte man schon längst was planen können. Da ist nichts rausgekommen bei den Verhandlungen mit den Investoren. Jetzt haben wir es doch selber. Aber jetzt müssen wir es halt auch durchziehen und nicht schon wieder irgendwelche Bedenken haben, ob wir das wirklich hinkriegen oder ob, wenn die Schule fertig ist, wir die wirklich brauchen und so fort. Dieses ständige an den Plänen rummäkeln und rumändern, das verhindert am Ende, dass wir mal einen Plan auch durchziehen. So, und das ist ja das Schlimme in den Schulen, wenn ich mit Schulleitern spreche, wenn ich mit Lehrern spreche, die wollen eine verbindliche Aussage. Und wenn ich aber den Plan bei jeder Gelegenheit wieder aufmache und doch nochmal was verändere, wird es halt nichts. Also entscheiden und machen statt lächeln und aussitzen.
Und das ist jetzt genau der Grund, warum Sie genau in diesem Jahr Oberbürgermeister werden wollen, oder?
Ja.
Okay. In Erfurt studieren ja ziemlich viele auf Lehramt, vor allem Grundschullehramt. Und dadurch, dass halt auch ein großer Lehrermangel in Erfurt ist, wie möchte man noch mehr Leute zum Studieren nach Erfurt bringen und animieren und dann auch langfristig hier behalten in Erfurt?
Also wir haben eine gute Hochschullandschaft, unabhängig davon, ob das nur Lehramtsstudenten sind oder Stadtplaner, Architekten, Ingenieure, Sozialarbeiter, was man so alles studieren kann. Wir müssen uns viel stärker auf den Weg machen, eine studierendenfreundlichere Stadt zu werden. Ne, das ist ganz eindeutig der Fall. Wir wollen immer alles sein, aber auch nicht akzeptieren, wenn irgendwas Erfolg hat. Sprich, wenn man halt Hochschulstandort ist und viele junge Leute in der Stadt hat, dann gibt es halt auch mal Ärger und Konflikte mit Lärm und so weiter und so fort. Und wir sind so durchsaniert und so eine Puppenstube, dass es manchmal schon ein bisschen grenzwertig ist, wo man als junger Mensch überhaupt noch hingehen kann. Die Clubkultur ist auch immer unter großem Druck. Wenn es da nicht so ein paar Privatleute gäbe, die Immobilien bereitstellen würden und sich auch dann in Rechtsstreite mit Nachbarn und Co. begeben, sähe es vielleicht auch noch ein bisschen düsterer aus. Also da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Und ich sag mal, in meinem Amt liegt auch der Zughafen zum Beispiel als wichtiger Ort. Und ich versuche, wo es geht, Geld bereitzustellen, Geld locker zu machen, dass wir den Zughafen sanieren Stück für Stück, damit eben dieser Punkt, wo sich auch ganz viel Kreatives irgendwie ansiedeln kann und andocken kann, damit der eben erhalten bleibt. Und Das sind wichtige Punkte aus meiner Sicht so. Und dann kann man nochmal über Angebote für Studierende reden. Kultursemesterticket finde ich eine Geschichte. Sowas muss im Fall weiter erhalten bleiben und ausgebaut werden. Aber auch den Wohnraum ist ganz wichtig. Ich kann ja ganz viele Studenten nach Erfurt holen wollen, aber wo wohnen? Ne? So. Die stehen dann, das ist ja das Absurde, aufgrund des ganzen, der ganzen Wohnungsknappheit stehen die ja auch in Konkurrenz. Und zwar zum Beispiel zu Familien. Ne? Also welche, also wenn ich eine 5-Raum-Wohnung habe, in einer schönen Gründerzeit, ne, so, was legen die Studierenden auf den Tisch? 300 Euro pro Zimmer, ne, so 5 × 3 = 5. Welche Familie kann sich das als Miete leisten? Ne, so, und da haben wir ein großes Problem und da braucht man einfach zum Beispiel, ne, damit sich der Mietmarkt entspannt, da braucht man kleine Wohnungen, Senioren, wir brauchen aber vor allem auch viele, viele Wohnungen, die sich die Leute leisten, und zwar sowohl die Familien als auch die, auch davon sind wir, ne, was, aber irgendwie, ob wir eine attraktive Stadt sind zum oder nicht, ob Leute hier bleiben oder nicht, wenn sie sich das nicht leisten können, in Erfurt zu wohnen, da haben wir halt ein Problem.
Dann Frage, wollen Sie dann mehr Plattenbauten rundherum um Erfurt schaffen oder eher die Dörfer rund um Erfurt noch ein Stück erweitern, dass halt Wohnraum geschaffen wird?
Man muss mehreres tun. Also man hat in dem im ländlichen Raum hat man ein paar Potenziale, wo man Wohnraum noch schaffen kann. Das wird wahrscheinlich eher die Familie treffen als die Studenten-WG. Ne? Da muss man gucken, dass man da auch die rechtlichen Voraussetzungen schafft und das in einem Maße macht, wo Kosten und Nutzen noch irgendwie angemessen sind. Ne? So, das wird auf jeden Fall nicht der Schwerpunkt einer Wohnungsbaupolitik sein können. Ne? So, sondern man braucht halt Geschosswohnungsbau. Erstens auf ehemaligen Abrissflächen, also Nachverdichtung in den Plattenbaugebieten. Da sind ja heute viele Grünflächen, wo früher mal Wohnungen standen. Da ist auf jeden Fall das Potenzial auch da. Das müssen nicht wieder 12-Geschosser sein, sondern das können auch kleinere Häuser sein. Aber das, glaube ich, wäre ganz gut für eine auch soziale Durchmischung, ne, so viele Gebiete. Und dann geht es auch ganz massiv darum, die Stadt ein ganz kleines bisschen wachsen, erweitern. Da gibt es viele Restriktionsflächen, wo wir aufgrund von Klimazonen und so weiter uns nicht bauen können. Aber da, wo man es kann, da muss man es eben dann auch tun. Und das am besten mit den Genossenschaften, das am besten mit der KOWU, das am besten auch mit Bauherrengemeinschaften, also mit alternativen Modellen, wo nicht irgendwelche Investoren sich eine goldene Nase verdienen, sondern wo Unternehmen zum Zuge kommen, die ein langfristiges Interesse an der Stadt haben, die stabile Mieten haben. Ja, das wäre so meine Vorstellung.
Okay, und zwar steht in dem Programm Masterplan Grün nicht auf Papier, also das soll nicht auf Papier existieren, sondern wirklich umgesetzt werden, insbesondere von dem Hintergrund potenzieller Interessenskonflikte mit anderen städtischen Entwicklungsprojekten. Mhm. Frage, was beinhaltet im Masterplan Grün?
Das beinhaltet die Anpassung unserer grünen Infrastruktur an den Klimawandel. Man kann den ja leugnen oder nicht. Man kann leugnen, ob das von Menschen gemacht wird oder nicht. Wenn man sich anguckt, die Statistik, wenn man das aus dem eigenen Erleben auch reflektiert, im Sommer ist es unglaublich heiß und trocken. Es regnet nicht mehr so oft und wenn es regnet, ist es viel zu stark. Das Zeug kann nicht mehr abgeleitet werden. Es gibt Überflutungen, Sturzfluten etc. pp. Das ist ein großes Problem. So, unsere Bäume schaffen das nicht in dem Maße, wie wir uns das alle wünschen. Wir haben regelmäßig Abgänge, Bäume sterben, wir müssen sie rausnehmen, aber wir können sie nicht eins zu eins an der Stelle nachpflanzen, wo sie drin sind, weil wir haben Leitungen in der Erde und so weiter und so fort. Und auch die Pflanzgruben, die man halt vor 50, 60, 70 Jahren gebaut hat, die sind halt 1 Kubikmeter, 2 Kubikmeter groß. Da kann sich ein Baum auch nicht wirklich drin verankern und die Wurzeln strahlen dann halt aus und machen Leitungen und so weiter und so fort kaputt. Das muss man ändern. Das heißt, dass man größere Pflanzgruben braucht, dass man neue Bautechnologien braucht. Das heißt aber auch, dass man mehr Platz braucht. So, und jetzt ist die Frage, haben wir das Rückgrat zu sagen, wir müssen den einen oder anderen Parkplatz streichen, damit so ein Baum eine Chance hat? Ne? Haben wir das Rückgrat, auch Baumaßnahmen so durchzuführen? Also wir werden in Größenordnung bauen müssen. Man kann sich das jetzt mal angucken in der Bushaltestelle Wilhelm-Busch-Straße. Die haben wir gerade gebaut. Da habe ich 4 Bäume fällen lassen, weil die Wurzeln direkt unter den Gehwegen waren. Wir konnten die nicht retten. Und da haben wir jetzt neue Pflanzgruben gebaut, die auch wirklich großes Raumvolumen haben. Haben auch die Leitung so geschützt, dass sie auch jahrzehntelang vor Wurzeln gesichert sind. Und haben da halt 10 Bäume reingesteckt. Na, das kostet aber Geld, Kraft und auch Zeit, sowas herzustellen. Und das meint Masterplan Grün. Ne? Das sind so eine Eckpunkte. Dann muss man natürlich auch überlegen, wenn man neue Wohnquartiere entwickelt, wie hinten in der Oststadt bei der ICE City, Das ist sowieso so eine Ecke, wo es ganz, ganz wenig öffentliches Grün gibt. Da muss bei der Planung auch mit rein. Auch wenn sich der nicht rentiert, auch wenn da kein Investor Interesse daran hat. Aber für die Bevölkerung, für die Aufenthaltsqualität ist es wichtig. Oder wenn ich mir so eine Projekte angucke wie Clara Zetkin-Straße, das machen wir nicht aus Spaß, sondern da geht es darum, Flächen zu entsiegeln und zu begrünen. Ne? Auch die Frage Fassadenbegrünung. Das ist kein Hexenwerk. Man kann das machen. Und es hat Effekte auf das Mikroklima, das hat Effekte auf die Aufenthaltsqualität. Und da müssen wir halt mal neue Wege gehen. Darauf will ich hin.
Welche konkreten Maßnahmen sollen denn ergriffen werden, um die Klimaschutzstrategie effektiv umzusetzen und bürgerschaftliche Engagement aktiv einzubeziehen?
Na, erstens, man muss sich über Ursachen und Wirkung klar, ne? Und zum Beispiel ist der Verkehr eine große Ursache für CO2-Emissionen. Deshalb stehe ich dafür, den Nahverkehr perspektivisch komplett kostenlos zu machen. Mein Ziel wäre da 2030. Wir müssen noch ein bisschen Infrastruktur bauen, aber prinzipiell ist das machbar. Ich habe gesagt, ich bin Stadtplaner von Beruf. Ich habe meine Masterarbeit dazu geschrieben, wie kostenloser Nahverkehr in Erfurt umsetzbar wäre. Das ist kein Hexenwerk, das ist keine Raketenwissenschaft. Wir wollen nicht zum Mond fliegen, wir wollen nur mit der Stadt, kann man also machen. Und in diesem Zusammenhang würde nach meinem Dafürhalt, also ein solches Angebot eines kostenlosen Nahverkehrs dazu beitragen, dass der Autoverkehr sich auf der anderen Seite ganz massiv reduziert. Ne? So, das kann man in allen anderen Städten auch sehen, wo das stattgefunden hat, wo solche Projekte umgesetzt werden. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel zum Klimawandel. Der zweite Schlüssel zur Einsparung von CO2 ist die Betrachtung von grauer Energie. Sprich, was steckt eigentlich an Energie und CO2 in der Gebäudesubstanz, die wir so haben? Ist Abriss und Neubau immer das Maß der Wahl oder ist nicht Sanierung eigentlich langfristig nachhaltiger? Ne? Ist ja erstaunlich, dass wir 500, 800 Jahre alte Fachwerkhäuser haben. Die haben offensichtlich das Zeug so lange durchzuhalten und zu stehen und wir auf der anderen Seite Häuser aus den 50er, 60er Jahren haben, die wir einfach abreißen. Ne? So, das ist schwierig, da muss man drüber nachdenken und wir sind ja heute schon auch dabei, solche Überlegungen mit in unsere Bilanzierung mit einzupreisen. Sprich, zum Beispiel Grundschule 3 oben im Muldenweg, gibt es eine schöne Energiebilanz und da spielt das eben. Das sind wichtige Punkte und dann ist natürlich auch die Frage, insgesamt der Energieversorgung in der Stadt, insbesondere was die Wärme angeht. Und da wäre ich immer dafür, die Fernwärme konsequent auszubauen. Das ist die effizienteste Art und Weise, wie man heizt. Das muss ausgebaut werden und gleichzeitig brauchen wir auch ein Ermöglichen, ein Möglichmachen von dezentraler, nachhaltiger Energieversorgung. Sprich, das ist eben was auch für den ländlichen Raum, für die Ortsteile, Biogasanlagen und so weiter und so fort zu arbeiten. So, da braucht es, glaube ich, einen guten Mix, aber die Hauptlast wird schon bei den Stadtwerken liegen, was sozusagen die Energieerzeugung und auch der Fernwärme und der Entwässerungsbetrieb ist ja auch in meinem Dezernat. Auch die zum Beispiel produzieren aus ihrem Deponiegas eigene Gas, basiert Strom. Die haben also gar keine Stromrechnung am Ende des Jahres, die haben immer genug Strom. Das sind natürlich Aspekte oder Punkte, die man auch noch ausbaut.
Wäre denn auch Thema Radwege eine Möglichkeit, weil viele Schüler und Schülerinnen fahren ja häufig mit dem Fahrrad zur Schule. Wie sieht das da so aus?
Na, ich bin ja der Baumeister für die Radwege. Das ist ein Herzensthema. So. Und da, wo wir heute schon mit kleinen Maßnahmen Großes bewirken können, also das heißt eben, dass wir die Mainbergstraße für den Radverkehr freigeben oder die Neuwerkstraße oder viele, viele andere Einbahnstraßen, versuchen wir das, machen wir das. Es muss alles geprüft und abgestimmt werden, auch mit der Polizei. Ist nicht ganz einfach, funktioniert aber ganz gut. Und da dummerweise für Radwege, als ich angefangen habe, nicht so viel in der Pipeline drin war, konnte man auch nicht gleich loslegen mit Bauen. Jetzt haben wir eine ganze Reihe in die Pipeline reingeschoben und planen das und bauen das auch demnächst. Angefangen von der Arnstraße, die ist oben am Steiger. Ne? Wenn man sozusagen vom Waldhaus zurückfährt auf der Arnstädter Chaussee, die Arnstraße kriegt einen ordentlichen Radweg. Danach kommt die MAN-Straße, das ist diese andere schlechte Straße, die kriegt auch ordentliche Radwege. Dann sind wir in der Nordhäuser Straße, die wir nächstes Jahr sanieren werden. Da habe ich gesagt, also, dass wir weiterhin Fuß- und Radweg zusammen haben, das ist eigentlich Käse, das ist für keinen befriedigend. Wir nehmen von den zwei Fahrspuren, nehmen wir eine weg und machen daraus einen Radweg. Danach kommen dann andere große Straßen, wie die Schwarzburger Straße, die Gothaer Straße, wo wir halt, wenn wir die jetzt anfassen, auch ordentliche Radwege mit hinbauen. Und wenn ich noch viel mehr Leute hätte und noch viel mehr Geld, würde ich noch viel mehr Radwege bauen. Und ich sage mal, so ein Knoten wie den Schmidtschütter Knoten, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, den haben wir letztes Jahr umgestaltet, haben den komplett fahrradfreundlich gebaut und haben dafür zum Beispiel auch einen Planungspreis bekommen, nämlich den Fahrrad Award, weil wir richtig gut auf Zack sind und weil wir, wenn wir können, dann machen wir auch gute Sachen. Ne? So, und die Gutenbergstraße zum Beispiel haben wir einen Radweg hingebaut. Ne? Das sind aber alles Sachen, Straßenzüge, die so komplex sind, weil wir da auch gleich alles gemacht haben. Also Internet, Wasser, Abwasser, neue Bäume, Pflanzgruben, pipapo. Haben von zwei Fahrspuren eine weggenommen, haben links und rechts einen Radweg hingemacht. Also das habe ich schon auf dem Schirm und würde da auch gerne weiter dran arbeiten. Und die Überschrift, die ich mir immer so setze über mein Wahlprogramm, die ist eigentlich, also wir brauchen so ein Modernisierungsjahrzehnt für unsere Infrastruktur, sowohl für die Radinfrastruktur als auch für die Straßen. Selbstverständlich muss man das zusammendenken, aber auch für Schulen, für unsere Verwaltungsgebäude, Digitalisierung. Also wir sind so ein bisschen in Erfurt so im Dornröschen. Und da muss auf jeden Fall mehr gehen und da geht auch mehr. Ja.
Sie hatten gerade gesagt, es gibt eine Überschrift, die Sie so verfolgen. Haben Sie auch einen persönlichen Wahlslogan?
Na, ich würde sagen, bauen, bauen, bauen. Schulen, Straßen, Wohnungen. Na, los geht's. Erfurt muss bezahlbar bleiben. Das ist so der Punkt.
Okay. Bevor wir zum...
Ich möchte ja nicht nur Oberbürgermeister werden, ich möchte ja Oberbaubürgermeister werden. Also mir geht es ja nicht darum, hier beim Weinfest mit der Weinprinzessin zu tanzen oder beim Bieranstich hier einen wegzustecken. Das ist mir ja wurscht. Ne? Da kann jemand anders hingehen. Wenn er möchte, kann der Brausewein da auch weiter hingehen. Ne? Das ist völlig in Ordnung. Kann er mit Kemmerich dann aus seinem Faschingswagen Hallo machen. Alles in Ordnung. So, ich werde es nicht sein, ich werde bauen.
Also wäre dann Ihr Spitzname, wenn Sie im Amt sind?
Der Baumeister.
Das ist cool.
Ja, ich kann ja auch über mich selber lachen, das ist
ja
auch.
Ja, vor allem in dieser Zeit, in der wir leben, ist das, glaube ich, auch eine willkommene Abwechslung, dass man sich auch mal so den Stress rausnimmt und auch die Ernsthaftigkeit. Bevor ich zum Thema Stadt des Friedens komme, großes Thema ist Sicherheit, vor allen Dingen der Anger. Es gibt ja Diskussionen, ob man ihn videoüberwachen möchte oder nicht. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ich zitiere Schiller. Die Botschaft höre ich wohl, allein es fehlt der Glaube. Also ich glaube nicht, dass das Problem irgendwie im Kern löst. So man hat ja wieder so eine Placebo-Geschichte, viele Leute erhoffen sich davon was, viele Bürgerinnen und Bürger finden das gut. Es trägt aber, also das ist meine Erfahrung als jemand, der sich viele Jahre lang im Aufsichtsrat der EFAG engagiert hat. Da haben wir auch Videoüberwachung, das führt nicht dazu, dass Kriminalität wirklich verhindert wird. Auch da gibt es Assis, auch da gibt es Leute, die andere Leute zusammenschlagen, auch da gibt es Besowskis. Das hat noch keinen wirklich abgeschreckt. Es hilft gegebenenfalls, das muss man sagen, gegebenenfalls bei der Aufklärung von Delikten. Ob jetzt der Bösewicht immer mit dem Bewusstsein durch die Gegend rennt, da werde ich überwacht, das weiß ich nicht. Viel Kriminalität ist auch Affekt. Ne? Du sagst was Doofes über meine Mutter und dann haue ich dir eine rein. So scheint es ja oft zu funktionieren. Ob ich dann immer gleich schalte, ach ja, stimmt, da oben hängt ja die Kamera. Glaub da nicht so ran. So, und die Arges im Schilde führen und das sehr bewusst machen, naja, die werden dann halt drei Ecken weitergehen. Also da ist noch ein Parkhaus daneben beim Anger 1 und so weiter und so fort. Das weiß ich nicht. Der Stadtplaner in mir, der sagt, die Belebung von öffentlichen Räumen ist die beste Kriminalitätsprävention und eine engagierte und offene Zivilgesellschaft, die halt auch den Arsch in der Hose hat, mal zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ey, das ist nicht in Ordnung. Das machen wir aber nicht, sondern wir schicken das dann zum Mängelmelder und sagen, ihr anderen kümmert euch mal drum. Also das ist so eine ganz krude Geschichte. Ich bin gespannt, wenn jetzt die Videoüberwachung kommt, wie sich die ausgestaltet und welche Ergebnisse sie hat, ob die Kriminalität wirklich zurückgeht. Wenn das der Fall ist, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe da arge Bedenken.
Dann kommen wir zum Thema Stadt des Friedens. Und da ist meine Frage, was sollen wir uns Erfurter und Erfurterinnen darunter vorstellen unter der Stadt des Friedens?
Das ist zum einen eine Stadtgesellschaft, die ein Miteinander zwischen unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Sichtweisen lebt, aushält, sich streitet und doch wieder auch zusammenfindet. Das ist aber auch eine Stadt, die über ihre Grenzen hinaus gerne mit Städtepartnerschaften, so wie wir das heute schon haben, internationale Kontakte herstellt und vor allem den Austausch der Bürgerinnen und Bürger befördert. Also ich glaube, das ist sowas, was ganz, ganz wichtig ist. Humboldt, also Alex, der mit dem grünen Segelschiff, er hat ja mal gesagt, die gefährlichste Weltanschauung ist die derer, die sich die Welt nie angeschaut haben. Ne? Das hat er halt 1699 gesagt, aber Gott, 17. Aber das ist schon was Wahres dran so. Und deshalb ist der Austausch, der Kontakt zwischen den einzelnen Ländern, zwischen einzelnen Kulturen unglaublich wichtig. Und da was dafür, eine Plattform dafür zu bieten, das kann die Stadt leisten. Wir haben ganz, ganz viele Schulen, die haben Schulpartnerschaften, wir haben Betriebe, die haben manchmal Zweigstellen im Ausland und so weiter und so fort. Und da mehr Austausch herzustellen, ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag. Der zweite Punkt ist aber auch derjenige, wie wir mit einer Militarisierung der Gesellschaft umgehen. Also die Bundeswehr macht ja auch immer mal so einen Tag der offenen Tür, wo die auf dem Domplatz ihre Panzer da ausstellen. Das mag für den einen oder anderen total cool und interessant sein. Das ist auch richtig, oder das ist nicht richtig, aber das ist, kann man akzeptieren. Aber muss das im öffentlichen Raum stattfinden? Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Ich finde das auch nicht gut, dass unsere Bundeswehr in unseren Schulen für Nachwuchs wirbt. Ich habe jedes Verständnis dafür, wenn die Handwerkskammer kommt und sagt, ey, hier Elektriker, Klempner, das ist ein cooler Job. Ne? Wir brauchen auch Bäcker, wir brauchen Baggerfahrer, wir brauchen alle möglichen Leute. Ne? So. Und da ist Soldat eben kein normaler Job. So. Und das weiß ich nicht, ob das 15-Jährige, 14-Jährige, ob die das so reflektiert auf dem Schirm haben. So, und da habe ich arge Zweifel. Ich wünschte mir eher, statt Wehrpflicht oder so eine Diskussion, eben tatsächlich so eine Frage, müssten eigentlich alle Jugendlichen ab, weiß ich nicht, 15, 16, so eine Art Jahr in der Gesellschaft machen, wo sie im Kindergarten, im Altenheim, bei der Umwelt, sonst wo, sich ein Jahr lang ausprobieren und mit anpacken können. Dann kommen sie zurück in die Schule, wissen vielleicht etwas mehr von sich, über sich und wo sie hinwollen. Und dann machen sie ihren Schulabschluss. Wäre vielleicht auch eine Variante. Kriegen wir in Erfurt nicht hin, aber so in der Tendenz.
Also ein freiwilliges soziales Jahr innerhalb der 10 oder 12 Jahre Schulpflicht.
Na, ich würde es weniger freiwillig machen.
Ja, aber ein soziales Jahr innerhalb dieser 10
genau.
Pflichtjahre.
Ja, genau. Sowas könnte ich mir auf jeden Fall besser vorstellen, als wenn die Bundeswehr in die Schule kommt und sagt, hey, das ist bei uns wie im Computerspiel. Das ist es nicht. Am Ende kannst du halt in der Blechkiste nach Hause kommen. So, das muss den Leuten klar sein. Ich weiß auch, dass wir nicht nur von Freunden und gut meinen Nachbarstaaten umgrenzt sind, das ist auch richtig, aber muss es halt die Schule sein, der Ort, man wirbt.
Dann sollte man vielleicht eher Diplomatie in der Schule lernen, als dass die...
Na, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich war mit 13 das erste Mal in Russland im Rahmen von einem Schüleraustausch. Unsere Schule hatte eine Partnerschule in St. Petersburg und das hat mich auch die Jahre danach geprägt. Ich bin viele, viele, viele Jahre immer in Ostblock, in die ehemaligen Sowjetstaaten, in Urlaub gefahren, habe viele, viele Menschen getroffen, heute noch Kontakte. Ja, also das hilft mir auch sozusagen, Dinge anders zu sehen oder anders zu bewerten, als das vielleicht über die Medien in den unterschiedlichen Facetten transportiert wird, ne? Sondern man hat da vielleicht nochmal auch einen Zugang zu, ja, zu einer Gesellschaft, die man halt nicht über die Medien transportiert bekommt. Man kann sich da viel stärker ins Bild bilden und das ist doch wichtig.
Gab es da einen Moment oder eine Person, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, als Sie in den Ostblockstaaten waren?
Ach, da gab es ganz viele. Also eine heißt Marina Gennadievna, die ist eine Lehrerin in Leningrad gewesen, eine ganz engagierte Frau. Ich habe zum Beispiel auch einen Schüleraustausch nach Kirgisistan unterstützt, aus einer Schule in Neustadt-Orla. In meiner Zeit als Landtagsabgeordnete war und war dann auch mal mit in Kirgisistan. Da gab es Rosa, und ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, aber ist auch wurscht. Das fand ich total spannend, mit wie viel Aufopferung und mit wie viel Elan dort die Lehrerinnen und Lehrer. Das waren alles hornalte Leute. Die waren schon 80, die waren 82 und sind jeden Früh in ihre Schule getappelt. Teils mit dem Pferd geritten. In Kirgisistan ist das Pferd sozusagen das Mobilitätsangebot der Wahl. Ne? Und mit welcher, ja wirklich mit welchem Engagement und welcher Energie, die ihren Unterricht gemacht haben für ihre Kinder, damit aus denen mal was besser wird. Oder damit die es mal besser haben und damit aus denen mal was wird. Ne? So, das fand ich ganz, ja, bewundernswert.
Dann die letzten zwei Fragen. Und zwar, wir als Schülerparlament sind ja ein Jugendgremium. Wir sind vom Geld der Stadt angewiesen. Aber würden Sie sagen, mehr jugendpolitische Beteiligung in der Stadt Erfurt oder gleichbleibend? Also wäre für Sie in der Zukunft denkbar, noch mehr solche Instanzen für Jugendliche zu schaffen?
Nein. Also ich will es Ihnen auch begründen. Kinder und Jugendliche. Ja, habe ich ja zwei davon auch an der Hand. Die treffen sich auf dem Spielplatz und auf dem Schulhof nicht und machen ein Parlament mit Plenum und Geschäftsordnung und so weiter und so fort. Die Aushandlungsprozesse finden ja ganz anders statt. So, das ist mal mehr erfreulich, mal weniger erfreulich. Manchmal gibt es auch Streiterei und man heult dann. Aber so dieses, formalisierte, ihr sitzt ja jetzt gerade im Rathaus, ne, im Ratssitzungssaal, und da gibt es einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, das bist du, von diesem Schülerparlament, und dann gibt es auch eine Geschäftsordnung. Das ist ja eine Form von Beteiligung, die für ein sehr ausgewähltes Klientel sozusagen ist. Ne? So, und wenn man Kinder und Jugendliche beteiligen möchte und das möglichst breit, muss man ja Formate finden, die sie auf Augenhöhe abholen. So, und da finde ich zum Beispiel die Einrichtung, die wir in Erfurt haben mit BEM, also der Beteiligungsstruktur, wo Sozialarbeiter mit einem fachlichen Blick, mit einem methodischen Ansatz Kinder und Jugendliche beteiligen, das finde ich eigentlich Gold wert, weil die nochmal anders in der Lage sind, auf Kinder und Jugendliche einzugehen, die es nicht so leicht haben, die sich es auch nicht so leicht machen, irgendwie ihre Position zu finden, Positionen für andere, gegen andere, mit anderen auszutragen. Das ist ja nur eine Minderheit, die das intellektuell auch so auf dem Kasten hat, die das lebt. Die braucht auch ein Elternhaus dafür und ein Setting. Es gibt aber ganz, ganz viele Jugendliche, die sind ganz weit weg davon. Ne, so. Die haben aber auch was zu sagen. So, und da müssen wir uns als Stadtgesellschaft auch auf den Weg machen, die zu fragen, die an die Hand zu nehmen und ihnen die Möglichkeiten aufzumachen, sich zu beteiligen. Und dafür ist BEM da. Und das würde ich auch nie in Frage stellen. Im Gegenteil, das finde ich eine richtig gute Sache. Ich habe da selber als Stadtrat mit dafür gekämpft, dass wir es hinbekommen. Nur habe ich auch auf der Arbeitsebene immer mal ein paar Probleme. Ne? Wenn ihr halt irgendwelche Spielplätze mit Kindern und Jugendlichen planen, da wird dann auch eine halbe Buga draus. Ne? So kriegen wir nicht alles hin. Ne? So, aber es ist doch wichtig, dass wir Kindern und Jugendlichen auch zeigen, was sind Verantwortlichkeiten, was sind Grenzen, was sind Wünsche, was ist machbar, was ist nicht, damit man sich da auch ein bisschen erden kann. So, und BEM macht das, glaube ich, richtig.
Dann die letzte Frage. Wenn Sie einem Jugendlichen, der in die Politik einsteigen möchte, eine Weisheit mit auf den Weg geben können, welche wäre das?
Das sind die drei Fragen, die mich auch geprägt haben und die mir auch ganz oft geholfen haben, Entscheidungen zu treffen. Nämlich, was will ich? Was hindert mich daran und wie kann ich das Hindernis überwinden? Mhm. Und die sind alle schwer, die Fragen, weil die meisten wissen nicht, was. Ich weiß es. Kostenlos Nahverkehr, ein paar Schulen bauen, Klimawandel in den Griff kriegen, das Erfurt bezahlbar. Genau.
Dann bedanke ich mich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg am 26. Mai. Vielleicht sehen wir uns bis dahin auch nochmal wieder.
Gerne.
Wenn euch diese Folge des Podcasts gefallen hat, es gibt noch viele weitere. Und ich verabschiede mich und bleibt schön aktiv.